Hey, Matthias Schwem hier. Schön, dass du da bist. Mit diesen Powernaps für Selbstbewusstsein stärken hast du die Nase vorne. Außerdem erhältst du sofort neue Energie, brauchst unter dem Strich keine Zeit, weil die Powernaps durch ihre Tiefe den Schlafbedarf oft stärker reduzieren, als sie selbst dauern. Weil ich bereits mit 15 Jahren wegen meiner damaligen Unsicherheit ziemlich verzweifelt war, beschloss ich, ich werde alles dafür tun, was es braucht, um selbstbewusst zu werden. Mangels Vorbildern kostete mich das 17 lange Jahre. Doch es hat sich gelohnt und insbesondere kreierte ich meinen Traumberuf, den des Selbstbewusstseinstrainers nämlich. Dass ich damit die Sparte des Selbstbewusstseinstrainings als absoluter Pionier begründete, wusste ich damals in der Vorinternetzeit noch nicht. Von daher bist du bei mir an der allerersten Adresse, wenn dein Selbstbewusstsein jenseits von klugen Tipps und wirkungslosen, frustrierenden, teilweise teuer verkauften Techniken, Coachings und Trainings, ganz gleich ob offline oder online, tatsächlich und durchschlagend wachsen darf. Wiederum als einer der ersten erkannte ich, dass Powernaps einzigartig geeignet sind, um praktisch ohne Zeitaufwand dein Unterbewusstsein, den wahren Riesen in dir als kraftvollen Freund zu gewinnen, um dein echtes, dein authentisches Selbstbewusstsein von innen heraus wachsen zu lassen. Nicht nur wie im Schlaf, sondern sogar im Schlaf selbst oder eben im Kurzschlaf, den man auf Neudeutsch als Powernap bezeichnet. In der bequemen und extrem wirkungsvollen Form dieser Powernaps zum Selbstbewusstsein stärken, gewinnst du sofort energiegeladene Stunden dazu, auf völlig natürliche Weise, während dein Selbstbewusstsein von Wiederholung zu Wiederholung wächst und deine Stimmung steigt. Mit der zugehörigen App, die du auf selbstbewusstquickie.de gratis erhältst, kannst du sogar jede Minipause für einen Powernap nutzen, um dein Selbstbewusstsein wachsen zu lassen und deine inneren Akkus wieder voll aufzuladen. So kannst du auch am Feierabend schnell zur selbstbewussten, energiegeladenen Bestform auflaufen und dank deiner wachsenden Kontaktfreudigkeit neue Freunde oder die Liebe deines Lebens gewinnen. Wow, das verändert deine Lebensqualität mehr als beinahe alles, was du dir für Geld kaufen kannst. Das nachfolgende Audio sowie diese gesamte Powernap-Reihe entstammt meinem YouTube-Kanal Matthias Schwem. Es ist die 1:1 Audiospur des jeweiligen Videos. Dein Vorteil, diese Audios sind kostenlos, in der zugehörigen Gratis-App einfach zu handhaben und auch ohne Internet nutzbar. Selbstbewusster werden im Schlaf. Na, wie ausgeschlafen ist das denn? Da ich mir damals solche Audios extrem gewünscht hätte, sie mir aber teilweise nicht hätte leisten können, habe ich diese Gratis-Reihe hier ins Leben gerufen, baue sie kontinuierlich aus und würde mich sehr freuen, wenn du sie mit anderen teilst und mir in der App dein Feedback hinterlässt. Der Link zum Teilen lautet selbstbewusstquickie.de. Doch das Entscheidende ist, meine Powernaps zum Selbstbewusstsein stärken wirken auch bei dir. Denn vermutlich bist du deshalb hier. Viel Spaß mit den wachsenden Wundern deines immer wunderbareren Selbstbewusstseins. Wünsche ich dir nun mit der vom zugehörigen YouTube-Video extrahierten Audiospur, die jetzt beginnt. Der Know-how aus allererster Hand rüberreichen. Hey, gleich bin ich live. Und da ich als Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren mit Menschen von Angesicht zu Angesicht arbeite, kannst du dir sicher sein, ich weiß, wovon ich rede und ich werde... Wie du wirst. Ein eigentümlicher Titel, oder? Und entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten zuerst mal Prost. Und wenn ich es nicht vergessen sollte, dann werde ich dir was dazu sagen, ja, warum dieses Gläslein, da steht was drauf und da möchte ich später kurz drauf eingehen. Also erstmal Prost auf dein wahres Ich. Ich habe gerade eben eine Doku geschaut und da ging es ums Thema AB, Singles, Absolute Beginner, Singles, also Singles ohne Beziehungserfahrung, jenseits der 25 und insbesondere ohne sexuelle Erfahrung und im Regelfall auch ja, ungeküsst. Und diese Doku, die zeigte einen Mann und ich ließ den so auf mich wirken. Und dachte mir, das ist zu viel die Mutter. Ja, das ist so meine trainierte Wahrnehmung der Themen. Hi Linda, Prost. meine trainierte Wahrnehmung als Trainer, als Coach. Tja, die Doku ging weiter und was kam? Man sah, dass dieser Mann ja noch oder wieder bei seiner Mutter wohnte. Der Vater war gestorben, nein, hatte sich von der Mutter getrennt und so weiter. Und die Mutter sagte dann, 53, und die Mutter sagte dann zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich auch noch, dass sie sich manchmal fühlen würde wie die Partnerin von ihrem Sohn. Und ich bin mir ziemlich sicher, weder die Mutter ist sich bewusst darüber, was sie ja unbewusst ihrem Sohn gewissermaßen antut, noch ist ihr Sohn sich bewusst darüber, dass diesem Mann ja mutmaßlich der Weg zur Liebe verbaut wird. Jetzt wirft das erstmal die Frage auf, was hat das mit dem Thema zu tun, ja, wie du wirst. Dazu komme ich gleich. Im Verlauf der Jahre habe ich immer wieder mit sogenannten AB-Singles gearbeitet, ja, mit Singles ohne Beziehungserfahrung, mit Singles ohne sexuellen Erfahrungen und auch mit dem Gegentyp gewissermaßen. Man könnte sagen, ja, der Casanova-Typ im Kern. Und das kann man sich jetzt erstmal, das wirkt jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht einleuchtend. Im Kern leiden beide Typen oft unter einer ganz ähnlichen systemischen Verstrickung. Und ohne dass ich darauf jetzt hier eingehen kann oder geplant hätte, hierauf einzugehen, ich glaube, es ist sehr einleuchtend, zumindest bei dem Menschen, der sich ja eine partnerschaftenerfüllende Beziehung wünscht und wo es einfach irgendwie nicht klappen will, dass diesen Menschen ein Stück weit, vielleicht ein riesengroßes Stück weit von seinem Leben abhält. Jetzt bin ich ja im Kern Selbstbewusstseinstrainer. Das wirft die Frage auf, was hat das, was ich da gerade angerissen habe, mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun? Dankeschön für dein Kompliment, Linda. Als ich damals als 15-Jähriger gestartet bin, um was für mein Selbstbewusstsein zu tun, da dachte ich, naja, es gibt so die ein oder andere Technik oder ich muss das ein oder andere verstehen und dann werde ich irgendwie selbstbewusster. So, wenn ich jetzt etliche Jahre von da an in die Zukunft shifte gewissermaßen, dann ist es heute so, mein Verständnis fürs Selbstbewusstsein hat sich sehr grundlegend verändert auf der Basis meiner jahrzehntelangen Erfahrungen an mir selbst und an Tausenden von Menschen, die ich im Verlauf dieser 24 Jahre persönlich kennengelernt habe. Und ja, manche dieser Menschen kenne ich seit über 20 Jahren. Früher, ja, wie ich anfangs sagte, glaubte ich, ja, man müsste im Kern was tun, um selbstbewusster zu werden. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass es ungefähr das Gegenteil des Tuns braucht. Nämlich etwas, was ich heute als Bremsenlöse bezeichne. Wobei das ein sehr weitreichendes Bremsenlösen ist. Damit ein Mensch, ja, dieser Mensch selbst sein kann, braucht es gewissermaßen die Abwesenheit, ja, von Fremdem. Und Fremdes, das sind zum Beispiel Zuschreibungen. Mir wurde zum Beispiel als Kind zugeschrieben, ich sei unmusikalisch und ich könnte nicht singen. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass eine der ganz wenigen Ängste, die mir bis heute verblieben sind, an denen ich aber auch bisher nicht bewusst gearbeitet habe, die Angst vor dem Singen ist. Ja, ich hatte heute kein Problem, mich vor 10.000 Menschen auf die Bühne zu stellen und was zu erzählen. Aber es säßen da auch nur 3 Leute und ich müsste singen. Das wäre vermutlich die größte Angst, die mir noch geblieben ist. Ja, vom Prinzip her weiß ich, wie ich diese Angst lösen kann. Es stand bei mir bisher nicht an, im Leben an diese Angst zu gehen. Wobei, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, wenn ich dieses Gläslein noch öfter voll machen würde, würde ich vielleicht singen und dich vertreiben. Okay, cool. Finde ich toll, dass du mit so jungen Jahren dich für so ein Thema offenbar schon interessierst. Ja, und ein kleines Kind, Ja, mit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, das kann gar nicht anders, als diese Zuschreibungen, man spricht von internalisieren, ja, die werden sozusagen als gegeben angenommen. Es geht ja gar nicht anders. Ja, das kleine Kind, das hat sowas wie so ein kritisches Wachbewusstsein noch nicht. Ein kleines Kind hat noch nicht sowas wie eine Art, ja, Gedankenvirenschutz. Und insofern, das, was diesem kleinen Kind von den Eltern, von den Bezugspersonen, wer auch immer die sein mögen, zugeschrieben wird, das findet sozusagen den Weg in den Kopf von diesem kleinen Kind und es wird ein Teil der mentalen Programme. Ja, und jetzt ist es im Regelfall so, sofern die Bezugspersonen dieselben bleiben, dass im Grunde genommen dieselben Zuschreibungen, die das 3-, 4-, 5-, 6-, 10-jährige Kind bekommt, das tendenziell mit 11, 12, 15 Jahren immer noch bekommt. Und recht früh geschieht dann etwas, ja, wenn ein Kind glaubt, ja, wie ich zum Beispiel, früh glaubt, ich könne nicht singen. In meinem Fall war es dann so, ich hatte da eine ganz große Angst entwickelt. Und in der Schule, wenn es darum ging, ich sollte irgendwie singen, dann habe ich mich verweigert. Ja, ich habe versucht, mich mit irgendwas rauszureden oder war an dem Tag, wenn ich es wusste, dass an dem Tag Singen irgendwie anstand. Ja, dann habe ich versucht, mich vorm Unterricht zu drücken oder habe auch die ein oder andere Sechs kassiert. Und jetzt ist es, und dieser Gedanke kommt mir jetzt zum ersten Mal in den Sinn, theoretisch könnte es sein, dass ich ein begnadeter Sänger sein könnte. Lebenspraktisch ist es so, ich weiß es nicht, weil ich diesen Aspekt von mir noch niemals erkundet habe. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wenn man eine Fähigkeit, die man möglicherweise hat, wenn man eine Eigenschaft, die man möglicherweise hat, oder wenn man eine Anlage, die man lebenstechnisch, lebenspraktisch noch niemals probiert hat, ja, wenn man die nicht lebt oder wenn man die nicht angemessen lebt, dann kann es sein, dass man an einem großen Teil des eigenen Lebenspotenzials vorbeilebt. Und mein Eindruck ist, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Okay. Ja, finde ich toll, Linda, dass du hier so aktiv dabei bist, Supi. Die allermeisten Menschen leben, so ist mein Eindruck, quasi die Programme, die sie sich auf die ein oder andere Weise haben internalisieren lassen, weil es gar nicht anders geht, fort. Es geschieht dann tendenziell ein Upgrade, ja, dass ein 18-Jähriger gewisse Dinge anders tut als ein 15-Jähriger oder 15-Jähriger und so weiter und so fort. Und diese Upgrades, die geschehen oft auf der Basis, ja, von Zufälligkeiten. Man ist dabei, meinetwegen eine Lehrstelle zu suchen und jetzt bekommt man mit, ja, der Meier 3 Orte weiter, der sucht jemanden in dem und dem Bereich und dann denkt man, könnte passen. Und möglicherweise bewirbt man sich, möglicherweise wird man genommen und dann sind die nächsten 3 Jahre oder so gewissermaßen eingetütet und man macht dann eine bestimmte Lehre. Und sinngemäß entwickeln sich viele wesentliche Lebensstationen, ja, auf der Basis von einer unspezifischen Suche. Und wer unspezifisch sucht, der wird fündig, tendenziell. Aber auch wer spezifisch sucht, ja, aber spezifisch, Klammer auf, falsch, Klammer zu, sucht, der wird fündig. Und so war es für mich zum Beispiel so, ja, mit 16, 17 war mir klar, ich werde mein Abi machen und mir war damals klar, ich muss in die akademische Welt. Ja, damals war ein wesentlicher Teil meines Selbstbilds. Ich muss auf jeden Fall ein Diplom irgendwas sein und idealerweise ein Doktor irgendwas. Ja, mein Plan war damals Doktor der Naturwissenschaften. Für mich war klar, ich studiere Informatik, ich promoviere im Bereich der Informatik. Und das war damals meinem niedrigen Selbstwertgefühl geschuldet. Ich hatte damals das Gefühl, ja, ich muss hier auf der Brust stehen haben, Dr. Matthias Schwe. Mein inneres Bild war, ich sitze in einem Büro, ja, im weißen Kittel, an einem Computer und wenn jemand was von mir will, und dann muss er an der Tür klopfen. Und irgendwann habe ich gemerkt, im Studium, obwohl das Studium der Informatik mein absolutes Traumstudium war, habe ich dann nach 3 Jahren gemerkt,
das passt irgendwie nicht mehr. Ich war froh und dankbar für das, was ich bis zum damaligen Zeitpunkt im Studium gelernt hatte. Computer und alles, was damit einhergeht, das Internet und so, faszinieren mich heute noch. Aber damals war mir klar, nein, das kann nicht mein Weg sein. Und das hat mir dann erstmal Angst gemacht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, wie gehe ich damit um? Und mein erster Ansatz war der, ich schmeiß das Studium. War mir aber nicht sicher und habe dann mit Menschen in meinem Umfeld gesprochen. Und die haben dann sinngemäß alle gesagt, mach weiter, du kannst es gut, es liegt dir doch und so weiter. Und dass es mir gut lag, das stimmte. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter studiert, noch ein Semester, habe aber gemerkt, es frustriert mich immer mehr. Und ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich nicht meinem ersten Impuls gefolgt bin. Ich hatte Angst und war mir relativ sicher, wenn ich diesen Zweifel jetzt wieder mit meinem Umfeld bespreche, dann lasse ich mich wieder bequatschen. Und dieses Bequatschen ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint oder so. Und deshalb habe ich dann beschlossen, okay, ich exmatrikuliere mich direkt. Und weil ich damals in der Prüfungsphase drin war, aufgrund der Prüfungsbedingungen und so weiter, wusste ich, wenn ich mich jetzt exmatrikuliere, dann ist mir der Zugang zum Informatikstudium an einer deutschen Hochschule lebenslang verwehrt. Und genau das wollte ich, sodass ich praktisch nicht nochmal rückfällig werden konnte. Und jetzt habe ich einen Weg, von dem mir klar wurde, dass es nicht meiner ist, den hatte ich jetzt beendet. Und was ich so wirklich wollte, wusste ich nicht. Mir war nur klar, das, was ich nicht oder nicht mehr will, ja, das kann nicht meins sein. Und mir war irgendwie klar, damit höre ich auf. So, und dann ist mir etwas begegnet, eine Art von Suchprozess, der ging ungefähr 6 Jahre lang. Und dieser Suchprozess, meine berufliche Sinnsuche, war dadurch gekennzeichnet, dass ich einem Kopfwert nachgejagt bin. Und jetzt komme ich sozusagen direkt zu dir. Eine der wichtigsten, der wertvollsten, der lebensdienlichsten Kennziffern gewissermaßen im eigenen Leben, die ein Maximum an Orientierung gibt, die ein Maximum an Motivation gibt, das ist der höchste eigene Lebenswert. Lebenswerte, das sind erstmal relativ abstrakte Begriffe, wie zum Beispiel Freiheit, Frieden, Umweltschutz, Liebe, Natur, Reichtum, Gesundheit, Dinge neu entwickeln. Ja, das sind Werte. Und jetzt ist es so, der höchste reale Lebenswert, der höchste konkrete Lebenswert im Leben eines Menschen, wenn dieser Mensch den kennt. Und immer dann, wenn es um eine lebensgrundlegende Entscheidung geht im Leben von diesem Menschen, dann geht es praktisch darum zu gucken, okay, mein höchster Wert, und ich nehm jetzt mal einen raus, Freiheit zum Beispiel, nähere ich mich meinem höchsten Wert Freiheit eher an, wenn ich ja die berufliche Position A auswähle oder B oder C. Und je nachdem, wie diese Antwort lautet, wenn man die entsprechende Entscheidung trifft und man stellt fest, ja, in dem neuen beruflichen Weg, da fühle ich mich freier, dann ist man ein Stück weitergekommen auf dem eigenen persönlichen Lebensweg. Jetzt gibt es ein ganz großes lebenspraktisches Problem, das mich letzten Endes 6 Jahre gekostet hat, das ich aber zum Glück gemeistert habe und von dem ich weiß, dass viele Menschen einen höheren Preis dafür bezahlen. Die eigenen Lebenswerte, die sind nicht in irgendwelchen Schubladen abrufbar. Ja, das heißt, man kann sich die Frage stellen, was ist mein höchster Lebenswert? Und dann kommen zwar Antworten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Antworten sozusagen die Antworten des eigenen Wesenskerns sind, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Und die meisten Menschen folgen Werten, die im Kern nicht ihre sind. Und so ein Klassiker, der mir im Verlauf dieser über 2 Jahrzehnte immer wieder begegnet ist, ist, Menschen sagen mir, ihr höchster Wert ist Sicherheit. Sie haben ihr Leben eingerichtet, anhand von dem vermeintlich höchsten eigenen Wert Sicherheit. Und sie fühlen sich aber zum einen nicht sicher und zum anderen sind sie alles andere als glücklich. Es gab eine Teilnehmerin in einem Jahrestraining, die hatte studiert, weil ein Studium ihr sicher erschien. Und doppelt gemoppelt hält besser. Deshalb hat sie noch ein komplettes Diplomstudium damals draufgesetzt, erfolgreich abgeschlossen. Und weil ihr das immer noch nicht sicher genug war, hat sie damit dann eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Und dann hat sie relativ früh gemerkt, das Ganze in Vollzeit zu machen, kostet sie viel zu viel Energie. Und sie hatte dann zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt hatten, bereits auf 32 Stunden reduziert und hätte gerne noch weiter reduziert, weil sie gemerkt hat, diese 32 Stunden kosten sie viel zu viel Energie. Und sie hat sich aber praktisch nicht getraut, diesen Gedanken überhaupt nur zu denken, weil sie letzten Endes an sich Zweifel hatte. Und jetzt habe ich so ihr Umfeld abgeklopft und dabei kam dann raus, dass ihr Mann super gut verdienend ist. Sie selbst sowieso genug Geld auf der Seite gehabt hätte, sodass sie gar nicht hätte arbeiten müssen. Und sie selbst glaubte, ja auf einer unbewussten Ebene, sie muss diesen Weg gehen. Und als sie selbst dann herausfand, als ich ihr geholfen habe herauszufinden, dass Sicherheit nicht ihr höchster Wert ist, sondern ganz anderer, und im Grunde ist es jetzt egal, welcher Wert sich als ihr höchster Wert herausgestellt hat, da war sie auf einmal in der Lage, ihr bisheriges Lebenskonzept sozusagen ziehen zu lassen, und zwar leicht ziehen zu lassen, weil sie gespürt hat, das ist gar nicht ihr Leben. Das war eine Art Zwangskorsett, das sie sich selbst verordnet hat, das ihr verordnet worden ist. Ja, ihr Vater hat ihr sinngemäß immer wieder gesagt, ja, such dir was Sicheres, sorg dafür, dass du beruflich auf der sicheren Seite bist und so weiter und so fort. Und so war das ein Introjekt in ihr. Ja, und sie hat sozusagen den pseudo-höchsten Wert Sicherheit angebetet und hat ihr ganzes Leben danach eingerichtet. Jetzt ist es wie in dem Beispiel eben so, das Typische, dass wenn man sich die Frage stellt, was ist mein höchster Wert, dann entweder eine Antwort kommt, die häufig nicht die zutreffende Antwort ist, und oder man spürt, irgendwas stimmt da nicht. Und das wirft dann die Frage auf, okay, wenn ich mit der Fragestellung, was ist mein höchster Wert, der Antwort irgendwie nicht wirklich auf die Spur komme, was kann ich denn dann tun? Im Verlauf der Jahre habe ich festgestellt, dass man den Begriff der Werte in drei Kategorien aufteilen sollte, sinnvollerweise. Und zwar in die Kategorie der Selbstverwirklichungswerte. Selbstverwirklichungswerte, das sind die wahren eigenen Werte. Das sind die Werte, wenn ein konkreter Mensch sein Leben danach ausrichtet, ja, dann strahlt er, dann ist er begeistert, dann ist er voller Motivation und dann wächst er einfach. Dann wächst er in seiner Persönlichkeit und wird im Regelfall beruflich sehr erfolgreich. Dieser Mensch fühlt sich dann wie praktisch von der Kette losgelassen. Ja, dieser Mensch ist voller Begeisterung, voller Elan und brennt nicht aus, weil es sein Leben ist, selbst wenn dieser Mensch gegebenenfalls viel arbeitet. Ja, das sind die Selbstverwirklichungswerte. Dann gibt es die Ist-Werte und das sind die Werte, die man tatsächlich lebt. Und unter den Ist-Werten, da gibt es Kopfwerte. Kopfwerte sind Werte, von denen man glaubt, sie seien einem wichtig. Bei dieser Frau, die ich angeführt hatte, einer ihrer Kopfwerte war eben Sicherheit. Und dann gibt es so etwas wie Fremdwerte. Und Fremdwerte sind Werte, wenn man die lebt, dann fühlen die sich schwer an. Es fühlt sich ein Stück weit sinnlos an und man hat aber das Gefühl, man muss. Und ich merke gerade, ich darf mich korrigieren, dieser Wert Sicherheit bei dieser Frau war ein Fremdwert. Ja, den hatte sie übernommen, den hatte sie sich, ja. Und bei Fremdwerten ist es im Regelfall so, selbst wenn man irgendwie spürt, da stimmt was nicht, ohne dass im Inneren etwas geschieht oder ohne dass man im Inneren tiefgreifend etwas verändern lässt, schafft man es im Regelfall nicht von alleine, einen Fremdwert wirklich als Fremdwert zu identifizieren und oder von diesem Fremdwert abzulassen. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das hat jetzt im Kern, ja, es hat im Kern auch mit Werten zu tun, es hat aber noch mit was anderem zu tun. Insofern wundere dich nicht, wenn dieses Beispiel, was ich jetzt anführe, nicht ganz zu dem eben genannten Beispiel passt, aber beide Beispiele passen wunderbar dazu, zu Menschen, die etwas leben, das nicht ihrs ist, also den Leben, was nicht ihrs ist, und in das sie aber alles hineinstecken und im Regelfall ja in Burnout gehen und so weiter und so fort, weil sie eher auf dem falschen Weg sind, aber irgendwie glauben, das muss doch so sein oder das müsste doch so sein oder sie wundern sich, warum ist das so schwer. So, das Beispiel, was ich jetzt nennen möchte, es geht jetzt auch um eine Frau, ja, dass ich jetzt gerade zwei Beispiele von Frauen anführe, ist Zufall. Diese Frau, die hatte einen sehr erfolgreichen Indoor-Spielplatz, den sie selbst aufgebaut hatte, über 10 Jahre hinweg, und den sie aber eigentlich verkaufen wollte, weil sie hatte gemerkt, diese Zeit ist irgendwie rum. Aber jedes Mal, wenn sie dran gedacht hatte, diesen Indoor-Spielplatz verkaufen zu wollen, und dann hat sich das für sie angefühlt, ja, als müsste sie ihr Herz verkaufen. Und es ging nicht. Und es war aber klar, dieser Indoor-Spielplatz, ja, der sollte weg. Und ich habe dann mit dieser Frau mit so einer bestimmten Technik gearbeitet. Diese Technik, die bezeichnet man als Doppelbelichtungen auflösen. Ja, wer noch die alte Fotografie kennt, von der Doppelbelichtung sprach man dann, ja, wenn der Negativfilm nicht weitergespult wurde und ein zweites Bild sozusagen direkt drüber gelegt wurde. Oder digital kannst du dir vorstellen, ja, wenn du zwei Bilder direkt übereinander legst und zwar zwei durchsichtige Bilder, also PNG, durchsichtige PNG-Bilder zum Beispiel, wenn du die übereinander legst, ja, Doppelbelichtung. Und im Inneren von dieser Frau und vollkommen unbewusst war vor dem Bild sozusagen ihres Indoor-Spielplatz das Bild von ihrem Opa, von ihrem geliebten Opa. Und als ich ihr geholfen hatte, ihr das bewusst zu machen, ja sozusagen zu trennen, ja, das ist dein Opa, das ist dein Indoor-Spielplatz, dein Opa kannst du nicht verkaufen, deinen Indoor-Spielplatz sehr wohl, also das vom Prinzip her, plötzlich war die Frau in der Lage, das, was ein paar Jahre lang nicht ging, zu tun, nämlich den Indoor-Spielplatz zu verkaufen. Und beides sind jetzt Beispiele davon. Ja, die Frau mit den zwei Studiengängen und der Beamtenlaufbahn und dieser Frau mit dem Indoor-Spielplatz, den sie einfach nicht verkaufen konnte zunächst. Und Mensch, obwohl es mehr als nur einen hartnäckigen Verdacht gibt, dass man sich in seinem Leben falsch eingerichtet zu haben scheint und Mensch einfach nicht in der Lage ist, aus dem Falschen auszusteigen. Und insbesondere ist das Typische, dass wenn man in dem Falschen drin ist, man insbesondere noch nicht weiß, was ist denn das Richtige, was ist denn das Eigene, was ist das wahre Eigene. Wie man an das wahre Eigene kommt, ja, das kann ich dir hier in ein paar Minuten nicht vermitteln. Und das ist auch etwas, das geht nur vor Ort. Da braucht es bestimmte Vorgehensweisen, die gehen nur vor Ort. Da muss ich einen Menschen direkt erleben. So, aber das kann innerhalb von einem Wochenende sehr grundlegend, sehr durchschlagend geschehen. Wie du dir das vom Prinzip her vorstellen kannst, das ist ungefähr wie folgt. Stell dir ein U-Boot vor, ja, das ist hier das U-Boot. Und ein eher unsicherer Mensch und oder ein Mensch mit vielen dieser Introjekten, ja, Glaubenssätze von außen, man sei dieses und Zuschreiben und Erwartungshaltungen und so weiter und Gewohnheiten, in die man sich selbst verstrickt hat. Ja, man ist mit seinem U-Boot da unterwegs und stell dir vor, aufgrund fehlender Klarheit und oder aufgrund vieler falscher Zuschreibungen ist dieses U-Boot sehr schwer und es dümpelt unten im Schlick rum. Und jetzt stellt sich dieser Mensch die Frage, was will ich denn wirklich? Und dazu fährt er das Seerohr aus. ja, und guckt, was will ich wirklich. Und weil er im Schlick steckt, sieht er nur Chaos. Also es ist irgendwie ein Durcheinander, er sieht nicht wirklich was. Und das ist ungefähr das, wenn man sich die Frage stellt, wenn man im vollkommen falschen Lebenskonzept unterwegs ist, was will ich denn wirklich? Man sieht nicht wirklich was, man spürt nicht wirklich Klarheit. In dem Maß, wie dieser Mensch jetzt dafür sorgt, dass ein paar dieser falschen Zuschreibungen aufgelöst werden, dass ein paar der Glaubenssätze, die nicht wirklich zu diesem Menschen gehören, aufgelöst werden, dass ein paar der Fremdwerte energetisch dekontaminiert werden und wie dieser Mensch dafür sorgt, dass ein paar der inneren Bremsen gelöst werden, kann man sich jetzt vorstellen, das U-Boot taucht ein bisschen höher. Es ist immer noch ganz im Wasser drin, aber außenrum ist es ein bisschen klarer. Und wenn dieser Mensch, der jetzt sozusagen ein Stück weit selbstbewusster geworden ist, wenn der jetzt sein Seerohr ausfährt und er guckt und dann stellt er fest, hoppla, es ist ja gar nicht mehr so trüb und ich sehe ja jetzt ein bisschen was. Und damit kommt dieser Mensch jetzt ein bisschen weiter. Und wenn dieser Mensch jetzt weiterhin dafür sorgt, dass weitere falsche Zuschreibungen, fremde Zuschreibungen gelöst werden, dass fremde Fremdwerte energetisch dekontaminiert werden, dass systemische Verstrickungen gelöst werden, dass innere Bremsen gelöst werden, dann kann dieses U-Boot immer weiter und immer weiter auftauchen. Und irgendwann ist es unmittelbar unter der Oberfläche. Und wenn dieser Mensch jetzt sein Seerohr ausfährt, plötzlich hat er eine Fernsicht, einen Durchblick wie noch nie. Und plötzlich ist für diesen Menschen sozusagen klar, was seins ist. So, und diesen Weg, den bekommt man nicht geschenkt. Ich habe letzten Endes, weil ich es weitestgehend in Alleinregie für mich alleine ausgetragen habe, ich habe für diesen Weg im Kern 17 Jahre gebraucht. Bis mir klar wurde, ich war Selbstbewusstseinstrainer. Ja, das war das Ausfahren meines Seerohrs damals. Ja, das habe ich hunderte von Malen ausgefahren. Es hat immer irgendwelche Antworten geliefert. Und diese Antworten, die haben sich aber nach 3 Monaten, ja, nachdem ich eine neue Selbstständigkeit getestet hatte, hat sich gezeigt, nö, das ist es auch nicht. Und erst in dem Maß, wie ich meinerseits dafür gesorgt hatte, dass tiefsitzende Bremsen in mir gelöst wurden. Und in dem Maß, wie ich mich zum x-ten Male mit meinen Werten auseinandergesetzt habe und mit meinen Stärken und mit meiner Lebensvision und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, da war der Moment da, da wusste ich, ich werde Selbstbewusstseinstrainer. So, der Rest ist sozusagen Geschichte. Anfangs dachte ich, nur ich hatte es so schwer, in mein Leben zu finden. Und was habe ich rausgefunden? Im Kern geht es jedem so. Und es gibt aber nur einen ganz kleinen Anteil von Menschen, der überhaupt die Hoffnung hat, man könnte ins eigene Leben finden und der es sich prinzipiell zutraut und der sich dann tatsächlich auch auf den Weg macht. Und aller Voraussicht nach, demnächst werde ich zum ersten Mal seit einer ganzen Weile wieder einen Vorort-Workshop anbieten. Der wird voraussichtlich ungefähr 7 Tage dauern vor Ort, größenordnungsmäßig 6 bis 8 Teilnehmer. Und mit diesen Teilnehmern, da werde ich dann all das Genannte durchgehen und da werde ich im Rahmen des Möglichen dafür sorgen, dass die inneren Bremsen gelöst werden, dass diese Menschen all die Konzepte erlernen können und mit dem eigenen Leben füllen können, die es braucht, sodass man irgendwann sagen kann, ja, jetzt bin ich endlich bei mir angekommen. Und ein Mensch, der solchermaßen bei sich angekommen ist, der erlebt sich anders, der erlebt die Welt anders. Und selbst wenn dieser Mensch beruflich dann ja weiterhin zum Beispiel alles gibt, es fühlt sich höchstens noch halb so anstrengend an und man hat das Gefühl, man ist doppelt so erfolgreich, fühlt sich 3-mal so stark geliebt, die Beziehungen verändern sich, die Lebensgrundstimmung verändert sich und mit dem Thema Motivation, ja, hat man nie mehr ein Problem, sondern eher umgekehrt. Man muss sich dann manchmal abends zwingen, den Gang rauszunehmen nach dem Motto, okay, morgen ist auch noch ein Tag und morgen darf ich mein wahres leben, weiter leben. Ja, wenn ich dir hiermit den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig's mir gerne, je nachdem, wo du mich gerade siehst oder hörst, mit einem Daumen hoch, mit einem Like, mit einem Kommentar. Das Ganze wird wahrscheinlich auch als Podcast-Episode erscheinen. Und wenn du die Schnauze voll hast von all den vielen Techniken, ja, die es kostenlos gibt, die es für teures Geld gibt und die ganzen Online-Trainings und Coachings und Therapien, die versprechen, dir zu helfen, dich in dein Leben zu führen und die es bisher immer noch nicht geschafft haben, ja, vielleicht hast du Lust, dich jemandem anzuvertrauen, dich mir anzuvertrauen, ja, der das Ganze nicht nur vorgibt, sondern der das eben seit Jahren, in meinem Fall seit über 24 Jahren, lebenspraktisch umsetzt. Ja, im Kern hast du zwei Möglichkeiten. Mach's auf deine Weise. Wenn du viel Gas gibst, dann gelingt es dir vielleicht schneller, als es mir damals gelang. Ja, ich habe 17 Jahre gebraucht. Oder geh den mir bekannten, kürzestmöglichen Weg. Ja, da werde ich auch Monate kosten letzten Endes, wahrscheinlich 1, 2, 3 Jahre, vielleicht ein bisschen länger, bis du angekommen bist. Und du wirst die Sicherheit haben, dass du ankommst. Und bereits in dem Moment, wo du den ersten Schritt in dein Leben tust, in deinem Leben tust, von dem du einfach spürst und weißt, es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. In dem Moment ist es den allermeisten Menschen sowieso egal, ob es jetzt einen Monat braucht, ein Jahr oder 3 Jahre, weil die Gewissheit zu haben, dass man auf dem richtigen Weg ist, die ist im Grunde genommen mehr als Gold wert. In diesem Sinn, wenn du dich irgendwie angesprochen fühlst, ja, dann bis dahin. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich bin Matthias Schwem. Ciao.